Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Miet- und die Kaufpreise explodieren, in den großen Städten sowieso, aber inzwischen auch auf dem Land. Die katastrophale Lage auf dem Wohnungsmarkt hat enorme Sprengwirkung. Deshalb war Michael Vogtländer in dieser Woche zu Gast in SWR 1 Leute bei Nicole Köster. Vogtländer ist Immobilienökonom und arbeitet am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Das eigene Bauen hat natürlich den großen Vorteil, dass man selber gestalten kann, ne? Und dass man sich die Wohnung, das Haus so bauen kann, wie man es gerne möchte. Das ist natürlich schon toll.
Sagen Sie, bei so vielen Auflagen, wie es gibt, ist da so viel Entscheidungsspielraum überhaupt noch gegeben?
Das ist richtig und die Risiken sind natürlich auch groß. Deshalb gehen die meisten ja tatsächlich zum Projektentwickler, kaufen von dem dann ein Haus. Aber ich glaube, wenn man es gut plant und gute Leute dabei hat, einen guten Architekten, kann das immer noch klappen. Aber es ist dann eher etwas für außerhalb der Stadt und nicht so sehr für die Stadt selber.
Jetzt ist es schon so dramatisch, dass man die guten Leute gar nicht mehr kriegt, weil einfach auch das Verhältnis schon nicht mehr stimmt. Auch die Handwerker sind nicht zu bekommen. Woran liegt das? Ist das einfach eine komplette Misswirtschaft?
Man muss sehen, die Bauwirtschaft kommt aus einer Zeit, wo sie eine enorme Schrumpfung erlebt hat. Zwischen 95 und 2005 hatten sich die Zahlen halbiert, halb so viele Beschäftigte nur noch. Und viele Handwerksbetriebe sind ja doch mittelständisch geprägt und die sind jetzt relativ vorsichtig. Die sehen jetzt den Boom, das nehmen die gerne mit. Aber jetzt die Entscheidung zu treffen, noch mehr Menschen einzustellen oder eine zweite Fertigungshalle zum Beispiel bei den Fertighausherstellern zu bauen, da sagen die dann eher, da sind sie ein bisschen vorsichtig. Und das führt natürlich jetzt dazu, wo die Nachfrage so groß ist, dass es da noch Engpässe gibt und dass natürlich auch die Baukosten auch von der Seite her weiter steigen.
Anderer Faktor ist ja auch das Eigenkapital. Wie viel muss ich mitbringen?
Naja, das ist eine gute Frage. Standardmäßig sagt man so 20%. Die Banken geben sich teilweise auch mit 10% zufrieden. Aber wir müssen sehen, da kommen die Erwerbsnebenkosten noch hinzu. Die Grunderwerbsteuer ist überall kräftig gestiegen. Notarkosten, Maklerkosten, all das hängt vom Kaufpreis an. Und so sind die Kosten da enorm gestiegen. Das heißt, man muss so 50, 60, 70.000 Euro auch für eine normale Immobilie mitbringen. Und das haben die wenigsten Haushalte. Bei den Mietern gerade mal 11% verfügen überhaupt über Vermögen von mehr als 50.000 Euro. Und da kegeln wir natürlich ganz viele Haushalte aus dem Markt raus.
Vielleicht können wir auch zu den Auflagen einfach nochmal sagen, was da in den vergangenen Jahren überhaupt noch zugekommen ist. Von Brandschutzverordnungen und Garagenstellplätzen und so viele Pflichtverordnungen.
Das ist richtig. Wir haben die energetischen Standards, wir haben die DIN-Normen, da gehört der Brandschutz natürlich dazu. Wir haben teilweise Auflagen der Kommunen dann nochmal, was Energieträger angeht, was Fahrradstellplätze oder andere Stellplätze angeht. Das ist wahnsinnig viel geworden. Und das Problem ist, wir satteln immer weiter drauf. Wir müssten eigentlich mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir machen die Bauordnung mal komplett neu und überlegen, was brauchen wir wirklich. Ich glaube, da könnten wir viele Kosten sparen. Die Niederländer machen das gerade vor, die haben wirklich mal komplett neu angefangen und konnten dadurch auch durchaus die Baukosten senken.
Zum Beispiel betrifft das auch die Dämmung. Das ist sowas, was einem sofort in den Kopf kommt, wenn man denkt, dieses Styropor an den Häusern kann den Häusern nicht gut tun.
Also Dämmung ist natürlich auch ein Thema, was ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. Ich glaube, wir müssen eigentlich dazu kommen, dass wir technologieoffener sind. Das heißt, dass wir zum Beispiel sagen, ein Neubau muss einen bestimmten Energiestandard erreichen. Aber wie ihr das macht, das überlassen wir euch. Statt dass wir immer technische Vorgaben machen, die dann eben teilweise auch zu Frust führen.
Große Not in einem reichen Land. Der Wohnungsmarkt ist vollkommen überhitzt. Kauf- und Mietpreise haben ein Niveau erreicht, das noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war. Ob das in dieser Brisanz auf die Agenda der neuen Großen Koalition kommen wird, man wird sehen. Dabei kennt der Immobilienökonom Michael Vogtländer durchaus Länder, von denen man sich was abschauen kann.
Also in den Niederlanden hat man ja ähnliche Probleme wie wir. Die Großstädte wachsen sehr stark, viele Einwohner, wenig Wohnungen. Und dort geht man jetzt bewusst den Weg und sagt, ja, wir versuchen alles, um auf der grünen Wiese auch wieder zu bauen. Räumen die Hemmnisse weg, die es da aus Umweltschutzgründen oder aus anderen Gründen, Landstrukturen gibt. Das ist sicherlich ein Weg. Und zum Beispiel plant man in den Niederlanden noch ganz bewusst eine Entlastungsstadt für Rotterdam und Amsterdam, die man dann verkehrlich eben auch anbindet, um man dann tatsächlich eine komplett neue Stadt hochzieht.
Wurde das auch da staatlich gefördert und unterstützt?
Das wird zentral geplant in den Niederlanden, wo es dann eben große Institutionen gibt, die sowas mit steuern und wo man alle Interessensgruppen dann auch zusammenholt. Das ist bei uns ein Riesenproblem, dass wir zu sehr im Klein-Klein sind, die Kommunen für sich planen, teilweise eben schwierige Verhandlungen mit den Umlandgemeinden haben, die dann teilweise auch vielleicht nicht bauen wollen. Und da bräuchten wir auch einen stärkeren Interessensausgleich, dass man die verschiedenen Interessen zusammenführt und dann auch einen fairen Ausgleich zwischen Stadt und Landschaft. Aber wichtig ist ja, wir können ja auf Dauer nicht immer neu bauen in der Großstadt und abreißen, zum Beispiel in den ländlichen Regionen. Das müssen wir besser verzahnen, damit wir da auch einen besseren Ausgleich haben.
Um bei dem Beispiel der Niederlande zu bleiben, da hat man den Eindruck, der Anteil der Eigenheime ist da aber sowieso höher.
Das ist richtig. In den Niederlanden ist es sehr attraktiv, ein Eigenheim zu erwerben. Die Grunderwerbsteuer liegt zum Beispiel nur bei 2%. Auch Notarkosten und Ähnliches sind viel geringer als bei uns. Und man kann zum Beispiel dort die Hypothekenzinsen von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Dadurch gibt es einen sehr starken Anreiz, ins Eigenheim zu gehen. Solch üppige Förderung würde ich hier gar nicht verlangen. Aber wir sollten uns, was die Erwerbsnebenkosten angeht, sicherlich die Niederlande als Beispiel nehmen. Denn das belastet viele Haushalte, wenn man hier 5 oder 6,5% Grunderwerbsteuer zahlen muss.
Aber ohne die Förderung wird es doch vermutlich auch nicht gehen, weil natürlich auch die Preise so exorbitant gestiegen sind. Die Löhne im Vergleich dazu aber nicht.
Das ist richtig, die Preise sind stark gestiegen, die Einkommen kommen da nicht mit, aber wir haben den großen Vorteil, dass die Zinsen ja so niedrig sind und die Zinsen sind tatsächlich stärker gefallen, als die Preise gestiegen sind und dadurch ist es heute in fast allen Kreisen lohnenswerter zu kaufen als zu mieten, aber das ganz große Problem ist eben, dass viele Haushalte diesen Eintritt aufgrund des Kapitalmangels, dieser Eintritt einfach nicht gelingt.
Vielleicht können Sie da auch eine konkrete Hörerfrage noch beantworten von Brigitte Hameler-Brown aus Östringen. Sie sagt, was ist in naher Zukunft für ältere Mieter günstiger? Wohnung kaufen oder mieten? Sie schreibt in Klammern noch dazu, betrifft eine mittlere Stadt.
Ja, das ist natürlich pauschal immer ganz schwierig zu sagen. Gerade für Ältere ist es natürlich die Frage, auch wie schnell kann ich das abbezahlen, wie viel Eigenkapital habe ich. Aber grundsätzlich stellen wir fest, gerade viele Ältere kaufen nochmal vor Renteneintritt, die, zum Beispiel weil die Lebensversicherung ausbezahlt wird, die dann das Geld nochmal anlegen. Das ist für viele durchaus eine Option. Dann steht aber natürlich auch die Frage, will ich das vererben beispielsweise? Wenn ich keine Erben habe, dann muss ich natürlich überlegen, ob das der richtige Schritt ist.
SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Nidal Kuba war in dieser Woche bei uns, gebürtiger Syrer, lebt schon lange in Deutschland und sucht als eine Art Privatermittler in Deutschland nach Islamisten und potenziellen Terroristen. ARD-Kollegen haben einen Film über ihn gedreht, sie halten ihn für glaubwürdig. Als Nidal Kuba in dieser Woche bei uns war, ging es auch um seine jüngste Spur.
Eine Person gerade aus Düsseldorf, da können wir keinen Namen noch nennen, weil wir können noch keine Vorwürfe machen. Aha. Und studieren ihn gerade.
Versuchen also Kontakt aufzunehmen. Ein Mann aus Düsseldorf, der aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, wann?
Vor eineinhalb Jahren ungefähr, ein Jahr.
IS-Monate. IS-Mitglied, IS-Verantwortlicher?
Das wissen wir noch nicht, deswegen recherchieren wir es gerade, um wirklich diese Informationen nachzugehen und versuchen das natürlich auf klare Linie zu bekommen, ob der überhaupt was mit der IS richtig was zu tun hat oder ist das nur...
Ist der in Deutschland bisher auffällig geworden?
Nein. Also ich weiß auch, wir wissen auch nicht, ob die Behörden schon von ihnen wissen. Ja? Deswegen, wir arbeiten ja nicht mit den Behörden. Es gibt ja keine Zusammenarbeit, sondern wir holen die Informationen, geben es weiter an die Behörden. Die Behörden kooperieren dann oder machen, was die wollen.
Okay, also nochmal auf diesen Mann zu kommen, der jetzt in Düsseldorf lebt. Der Bruder von ihm scheint IS-Mitglied zu sein. Ja. Das scheint... Ja. Eine Tatsache zu sein, oder?
Ja, das ist die Information, was wir haben. Ja, und dass er sich im Medienbereich, gerade der in Düsseldorf, sich befindet, ja. Und da versuchen wir natürlich, die richtige Information zu bekommen, um wirklich in dem Bericht auch zu schreiben, wirklich, bevor wir die Polizei oder die Behörden praktisch damit sich beschäftigen und nachher ist es nur eine heiße Luft. Erst wenn wir 100%ig sicher sind, geben wir dieses Bericht weiter und dann muss die Behörden weitermachen.
Also Behörden, sie kooperieren auf der einen Seite mit denen und auf der anderen Seite nicht.
Es gibt keinen Auftrag von der Polizei, sondern ich arbeite allein. Und wenn ich sehe, es gibt Gefahr, gebe ich weiter, ich schreibe einen Bericht, gebe das weiter an die Behörden und dann werde ich wie jeder Mensch als Zeuge eingeladen, ja. Und da werde ich befragt und dann gebe ich die Angaben.
Also ich bin ja kein Jurist, aber um nochmal auf diesen Menschen da aus Düsseldorf zu kommen, wenn Sie jetzt der Meinung sind, der hat nachweislich IS-Kontakte, ist möglicherweise ein Gefährder oder im schlimmsten Fall, er plant ein Attentat, müssten Sie ihn ja eigentlich anzeigen, oder?
Es geht der Bericht an die Polizei, dann werde ich eingeladen als Zeuge und dann ist das Polizeisache oder Behördensache. Also es gibt ja Grenzen, wo ich das nicht überschreiten darf. Ja, wir sind in einem Rechtssystem hier in Deutschland und deswegen muss es an die Polizei und nachher bin ich als Zeuge. Also ich kann ihn ja selber nicht anzeigen, sondern ich gebe es an die Behörden weiter.
Logischerweise, weil, wenn Sie sagen Rechtsstaat, die Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft klagt an und ein Gericht verurteilt dann.
Genau. Und entweder werde ich als Zeuge oder es gibt vielleicht woanders Zeugen, also erscheinen vielleicht Zeugen dadurch. Ja.
Ist jemand wegen Ihnen schon mal ins Gefängnis gewandert? Wissen Sie das?
Weiß ich nicht.
Nein. Interessiert Sie es nicht oder wissen Sie es nicht?
Es ist Polizeisache im Endeffekt. Ich habe meinen Anteil gemacht als deutscher Staatsbürger, als muslimischer deutscher Staatsbürger. Ich bin ja Moslem ja selber. Ja, gegenüber das Land. Ja. Und am Endeffekt kriege ich es mit, wenn ich eingeladen werde zu einem Prozess.
SWR 1, Leute der Woche, jetzt mit Nicole Köster und mit Bernd Villhauer. Villhauer ist promovierter Philosoph, er ist Geschäftsführer des Weltethos-Instituts an der Universität Tübingen und er beklagt soziale Ungleichheit und Verwerfungen in allen Bereichen des Lebens.
Das heißt, wir alle sind davon betroffen. Es ist nicht so, dass nur ein Teil, der vielleicht ihm jetzt zu kurz gekommen ist, sondern alle, sogar die da oben, haben nichts davon, wenn diese Unterschiede zu stark sind. Insofern ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und muss als solches auch behandelt werden.
Was kann Ihr Institut denn da leisten? Sie haben ja auch eine Vortragsreihe etabliert, Klüger wirtschaften. Betrifft das auch die Menschen, die Probleme haben, über die Runden zu kommen?
Ja, natürlich. Also wir versuchen da alle zu erreichen. Das ist zum Teil natürlich für die Wissenschaft, sage ich mal, zum Teil aber auch gerade für Unternehmen, für Firmen. Wir haben sehr viele Manager zu Gast, führen viele Diskussionen mit Leuten, die in der Wirtschaftspraxis sind, aber eben auch die Bürgergesellschaft. Alle sind da betroffen. Und was können wir tun? Wir können zum einen zeigen, es geht anders. Es gibt andere Geschäftsmodelle, die die Menschen mitnehmen, die versuchen, sagen wir mal, auch von der Verteilungsgerechtigkeit her anders zu denken. Ja? Und außerdem können wir natürlich sowas unterstützen wie Forschung in dem Bereich. Also wir wissen zum Teil sehr wenig darüber, wie reich sind denn eigentlich die ganz Superreichen? Wo sind denn diese Vermögen genau? Und wie beziffern wir die?
Also da forschen Sie auf der einen Seite, aber wenn wir an Beispielen bleiben, wie wird denn anders gewirtschaftet? Wie wird gerecht gewirtschaftet? Geht das?
Ja, also viele Beispiele zeigen, dass es nicht nur geht, sondern dass es auch ein sehr erfolgreiches Wirtschaften sein kann. Wenn Sie mit Empathie, mit Begeisterung auch für Ihre Mitarbeiter arbeiten, dann arbeiten Sie ganz anders, als wenn Sie eine ganz klare und sehr strenge Hierarchie haben. Es gibt viele Beispiele, zum Beispiel eine Firma, die heißt Manu Mama in Augsburg, die Unternehmerin Sina Trinkwalde, die von Anfang an gesagt hat, ich versuche, mein Team mitzunehmen. Ich versuche, die Entscheidung gemeinsam zu treffen, aber auch dann die Ausschöpfung quasi der Gewinne und die Ausschüttung der Gewinne auf eine faire Weise zu organisieren, solche Dinge. Ethik ist ein Innovationstreiber. Es ist nicht so, dass man sagt, tu doch bitte das Böse nicht, ja, sondern es ist, du hast Chancen dadurch, dass du das Gute tust. Das ist der entscheidende Punkt.
Aber wenn Sie jetzt sagen, Ethik ist ein Innovationstreiber, betrifft das nicht immer nur Randbereiche? Ich las jetzt auch von einem Beispiel, dass in Niedersachsen bei einer Polizeidirektion beispielsweise die Computermäuse fair hergestellt werden. Schönes Beispiel, aber betrifft natürlich immer nicht die Masse. Ist dieses Ethische nicht immer nur eine Randerscheinung?
Ich glaube, es gibt viele, viele Beispiele. Denken Sie an Energieeffizienz, ja, Nachhaltigkeit. Früher so ein bisschen so ein Nischenthema, ist jetzt ein Megathema, ein ganz wichtiger Trend. Und Nachhaltigkeit, nachhaltiges Denken erzwingt neue Technologien im Bereich Energieeffizienz, Energieerzeugung und so weiter. Oder Ressourcen sparen etc. Oder zum Beispiel diverse Teams. Ja? Wenn Sie wirklich sich klar machen, dass wir in einer Welt leben, in der die Firmen immer diverser werden, also aus allen Kulturen und Ländern Menschen zusammenkommen, zusammenarbeiten müssen, dann ist diese Art von, sagen wir mal, ethischer Grundhaltung, dass man bereit ist für die Verschiedenheit, eine Hilfe für die Unternehmensentwicklung.
Aber wo setzen Sie da an? Das muss ja letztendlich im Bewusstsein ankommen, sonst kann sich nichts verändern.
Wenn Sie nicht bei den Praktikern sind, wenn Sie nicht wirklich Leute ins Gespräch ziehen können und begeistern können, die in den Unternehmen Entscheidungen treffen, ja, entweder jetzt schon oder die Führungskräfte von morgen, wir machen ja viel Studium, ja, wir machen Seminare etc., dann werden Sie gar nichts verändern. Also ein rein innerwissenschaftlicher Diskurs irgendwo im Elfenbeinturm, das nützt niemanden.
Er ist einer der ganz großen Schauspieler und Charakterdarsteller. Er war Helmut Kohl und Uli Hoeneß. Er spielte im Untergang, im Leben der anderen und im Bader-Meinhof-Komplex. Thomas Thieme war am Freitag Leutegast von Nicole Köster und erzählte auch von der Rolle, in der er morgen Abend im ZDF zu sehen sein wird, in dem Film »Der namenlose Tag«.
Jakob Fank ist so alt wie ich und ist pensioniert als Kommissar und hatte in seiner aktiven Zeit die Aufgabe, wenn etwas Schreckliches passiert ist, wo ein Todesfall zu verzeichnen war, zu den Hinterbliebenen zu gehen und denen auf seine offensichtlich sehr sensible Art dieses mitzuteilen. Und er geistert da durch die Stadt Erfurt und ja, recherchiert im allerweitesten Sinne auf seine Weise.
Und genau so eine Situation, die Sie da gerade beschrieben haben, in die kommt er auch wieder, als Ermittler Jakob Fank damals einer Mutter den Tod ihres Mädchens mitteilen musste. Und diese Situation muss sehr, sehr ungewöhnlich gewesen sein. Das ist sie in jedem Fall natürlich. Aber er erinnert sich ganz besonders an diese eine. Warum?
Ja, er kommt da hin und teilt das mit und die Frau umarmt ihn. Und das dauert 5 Stunden.
Und da stehen Sie eben vor diesen entscheidenden Fragen. Was macht der Tod mit den Menschen, die zurückbleiben? Wenn Sie diese Situation jetzt gerade so beschreiben, dann kann man sich das gar nicht als Fernsehspiel vorstellen. Das klingt viel mehr nach einem Kammerspiel.
Ja, Volltreffer. Es ist ein sehr spezieller Film. Und es sind sehr spezielle Situationen. Ich habe aber ganz große Hoffnung, dass das Publikum intelligent und sensibel und feinfühlig genug ist, auch an einem Montagabend 20.15 Uhr sich darauf einzulassen.
Können Sie einen Moment beschreiben, eines Verlusts, der Ihnen vielleicht auch den Halt genommen hat, wie eben gerade auch in diesem Spiel?
Im Leben?
Im Leben.
Ja, da habe ich offensichtlich bis jetzt Glück gehabt. Ich habe natürlich wie alle in dem Alter Vater und Mutter verloren und den Vater früh.
Wie alt waren Sie?
Da war ich 18. Ja, das war schon. Das ist die Zeit, da brauchst du ihn komischerweise mehr als mit 5.
Ja. Ja, die Selbstfindung natürlich.
Ja, natürlich. Und da war er weg und nur noch die verlorene Mama da, die überhaupt nicht klar kam.
Die auch Halt brauchte und den vielleicht
halt
bei Ihnen suchte.
Ja, nur einen Sohn hatte und das war eben ich. Und ich war ein Halotri, ich war ein Rabauke, ich war Halbstarker. Also eine Hilfe in dem Sinne war ich nicht. Und das war schon nicht so einfach. Und dann starb die, die ich so wahnsinnig geliebt habe, starb dann meine Mutter. Da war ich dann natürlich schon voll erwachsen und so. Aber das waren schon die Ereignisse im Persönlichen, wo ich... Aber das ist jetzt nicht erwähnenswert, weil da müssen ja alle durch.
Ja, aber so kann man sich natürlich in die Situation hineinversetzen. Haben Sie eine Antwort für sich finden können, was Ihnen Halt gegeben hat?
Habe ich auch nie drüber nachgedacht. Also ich bin einfach am nächsten Tag wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Also es ist einerseits spektakulär, weil da geht jemand für immer, ja. Und andererseits auch nicht, weil am nächsten Tag war Probe.
Thomas Thieme war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Ein Schauspieler, der in der DDR anfing, der 5 Jahre vor der Wende in den Westen ging und der dann sehr schnell am Theater und beim Film erfolgreich wurde. Der Grund: Thomas Thieme ist Spezialist für Figuren mit Brüchen und Abgründen.
Na, leichter macht's nicht, aber es macht authentischer. Mhm. Ist ja klar. Lebensnäher. Es ist einfach so, dass wir... Sie sind so jung, da ist noch nichts gebrochen, aber...
Sagen Sie.
Ja, ich weiß es ja nicht. Ja. Aber es bricht eben. Es bricht immer mal wieder. Du musst dir vorstellen, wie so eine Klippe. Und da fällt eben, alle 4 Wochen fällt mal wieder was runter. Da sind auch Bäume dabei und ab und zu ist auch mein Haus dabei.
Ja, Sie haben den gefallenen Fußballmanager Uli Hoeneß gespielt. Wissen Sie noch, was der erste Gedanke war, als die Anfrage kam?
Das mache ich sofort.
Tatsächlich?
Ja. Weil was gibt's denn Geileres als zu der Zeit? War der ja mitten dabei.
Da war er Freigänger, glaube ich, gerade zu der Zeit. Klar,
also es war jeden Tag war er in der Zeitung. Und was gibt's denn für einen Schauspieler Tolleres, als eine so hochaktuelle Figur zu spielen?
Hatten Sie Uli Hoeneß je getroffen?
Nein.
Auch nicht für dieses Spiel? Dann
ja,
eine
da ist es mir gelungen, ihn zu sprechen. Ja.
Ja.
Das war nicht ganz so einfach. Weil er war nicht so scharf drauf. Erstens, dass jemand ihn spielt. Und
ja, kann man sich vorstellen.
Ich bin auch nicht so scharf drauf, dass es einen Film über ihn gibt. Aber es ist mir verhältnismäßig clever gelungen.
Wie haben Sie es angestellt?
Ich habe einen sehr guten Freund gefragt von ihm und der hat uns zusammengebracht.
Gab es denn anschließend Reaktionen auf den Film von Uli Hoeneß?
Ja, er hat mich angerufen.
Was hat er gesagt?
Er hat interessanterweise gesagt, er hat den Film nicht gesehen, weil er sich keine Filme über sich anguckt, was ich in seinem Fall auch wirklich nachvollziehen kann. Aber er hat von dem gemeinsamen Freund erfahren, dass ich das toll gemacht hätte. Und das fand ich interessant, er hat sich ausdrücklich bedankt für die Fairness meiner Interviews. Es war natürlich noch viel mehr los als jetzt beim namenlosen Tag.
Na klar, ja.
Und ich habe ihn einfach, und das gehört zu meinem Credo, ich habe ihn einfach wie ein Mensch behandelt und nicht wie ein Verbrecher. Und oder wie einen stinkereichen Idioten, den ich nicht leiden kann. Also ich habe ihn einfach fair behandelt und das hat ihm offensichtlich gefallen.
Ja, das Zocken war für ihn eben Versuchung und Verführung zugleich. Was wäre denn für Thomas Thieme eine Verführung?
Ach, ich bin vergleichsweise ein langweiliger Mensch. Ich war mal als junger Mensch dem Alkohol zugeneigt, sehr zu viel eigentlich. Und dann habe ich das in den Griff gekriegt. Und ich habe ganz seltsame Leidenschaften. Also abends in irgendeinem verhältnismäßig gemütlichen Sessel sitzen mit Rotwein oder Whisky und Dostojewski lesen oder sowas ähnliches, das kann mich am meisten verführen.
Eins gehört, gehört. SWR 1.
SWR 1, Leute der Woche jetzt mit einem Mann, der aus einer sizilianischen Gastarbeiterfamilie kommt, der in Deutschland auf die Welt gekommen ist. Und der in Mannheim lebt, als Fotograf und als Fotokünstler. In der letzten Woche war Luigi Toscano auch in New York, dort beim UN-Hauptquartier, wurde seine Ausstellung Gegen das Vergessen eröffnet, mit Bildern von Holocaust-Überlebenden, die er in aller Welt gesucht und gefunden hat.
Als ich die Möglichkeit hatte, unmittelbar in Mannheim, von der Gedenkstätte Mannheim, KZ-Gedenkstätte, einen Kontakt zu bekommen, beziehungsweise von 5 polnischen Zwangsarbeitern, die in Mannheim in diesem Konzentrationslager waren, denen durfte ich mein Konzept vorstellen. Und unmittelbar danach durfte ich sie auch porträtieren. Und mit diesen Bildern konnte ich mein visuelles Konzept einfach auch ausbauen. Das hat dann wiederum die Türen aufgemacht bei den Institutionen, wo ich es am Anfang versucht hatte.
Okay, welche Institutionen meinen Sie da?
Naja, es gibt ja unheimlich viele Opferverbände auf der ganzen Welt. Einfach auch Orte, wo Überlebende leben, ganz einfach. Also in Altersheimen oder Elternheimen. Und wie gesagt, Anfang war das alles andere als einfach.
In einem dieser Altersheime waren Sie in Israel, genauer gesagt in Haifa, 10 Tage lang. In einem Altersheim, in dem Holocaust-Überlebende zusammen gelebt haben. Wie erinnern Sie sich an diese 10 Tage?
Für mich war es eine persönliche Bereicherung, weil ich einfach sehr intensiv mit diesen Menschen zusammenleben durfte.
Wie haben Sie sich vorgestellt?
Naja, als Luigi Toscano, als Italiener, der in Deutschland geboren ist. Und das war für vielen einfach auch so ein bisschen, die hatten es nicht auf Anhieb verstanden.
Strange.
Aber es hat sich dann so weit entwickelt, beziehungsweise das Verhältnis wurde so toll, dass ich dann auch mit den in Anführungsstrichen, mit den Omis in der Häkelgruppe gesessen habe und wir bei Kaffee und Kuchen und bei Häkeln einfach auch tolle Stunden verbracht haben.
Haben Sie auch Leute erlebt, ob jetzt nun in Haifa oder woanders, die nach jahrzehntelangem Schweigen möglicherweise erstmals Ihnen Ihre Geschichte erzählt haben?
Also das hatte ich tatsächlich. Und zwar, ich kann mich da an einen ganz besonderen Fall erinnern, und zwar in der Ukraine. Da war ich in einem kleinen ukrainischen Dorf und durfte Maria kennenlernen. Und Maria hat, nachdem wir die Anfrage gemacht haben, hat sie sich dazu entschlossen, ihre ganze Familie zu versammeln. Also wir saßen da im Wohnzimmer zu 20, 30, also inklusive Kinder, Urenkel, Enkel. Und
sie hat zum ersten Mal erzählt?
Zum ersten Mal darüber erzählt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie bewegend das Ganze war. Ja, also ich kann mich erinnern, wir waren alle am Flennen. Also Maria war sie mir unheimlich dankbar dafür, dass ich so ein bisschen der Schlüssel dafür war, wo sie ihren Mut zusammengefasst hat. Und auch die Angehörigen haben mir das gedankt. Und es war eine sehr, sehr bewegende und sehr emotionale Situation.
Wissen Sie, was aus Maria geworden ist?
Ja, sie ist gestorben leider letztes Jahr. Mhm. Ich durfte tatsächlich in der Nähe ihres Ortes durfte ich die Ausstellung zeigen. Und was schön war, die Angehörigen kamen und haben sich nochmal sehr bedankt bei mir.
Gegen das Vergessen, so heißt die Ausstellung des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano mit Bildern und Porträts von Holocaust-Überlebenden. Premiere war in der letzten Woche bei der UN in New York. Im Frühjahr kommt die Ausstellung auch nach Stuttgart. Luigi Toscano, Gastarbeiterkind mit einer nicht unproblematischen Lebensgeschichte, hat viel ausprobiert in seinem Leben. Er war Fensterputzer und Dachdecker und Türsteher und Roadie bei Depeche Mode.
Das war 2004 bei der Playing the Angel Tour. Da hatte ich was, da hatte ich einfach einen Job und da hatte ich parallel dazu gefragt, ob ich fotografieren darf und durfte dann auch tatsächlich so Backstage-Aufnahmen machen. Und
haben Sie die veröffentlicht?
Nee, durfte ich nicht. Das war so ein Deal, den ich eingehen musste. Ja. Und auf den habe ich mich dann auch eingelassen. Ja.
Ansonsten stressiger Job damals?
Naja, es war unheimlich spannend, weil ich natürlich auch oder bin natürlich ein Riesenfan von Depeche Mode. Und es war dann schon toll. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, beim Auftaktskonzert in Dresden im Catering zu sitzen und mir gegenüber sitzt so schräg Dave und grüßt und ich fassungslos da saß und denk, was ist jetzt hier los? Ja, und
das heißt, die waren durchaus nett und normal?
Die waren total nett. Also ich wie gesagt, ich war ja in 56 Städte dabei, in 13 europäischen Ländern und das Ganze war natürlich hochprofessionell organisiert. Aber unheimlich menschlich war das Ganze, ja. Also okay. Fast schon familiär. Also das war toll.
Wer hat Sie eigentlich den freundlichsten Türsteher Deutschlands genannt?
Das war so ein Magazin in Mannheim. Damals hieß das Magazin Meier, den gibt's gar nicht mehr. Aha. Und es war tatsächlich so, weil ich war wohl der freundlichste Türsteher in Deutschland, genau.
In welcher Lokalität?
Das war das Soho damals. Das war damals, als ich nach Mannheim kam, wurde der Club quasi frisch eröffnet oder neu eröffnet. Und der damalige Chef, der Florian, der hat mir diesen Job angeboten. Und
wie lange haben Sie das gemacht?
Ich habe es fast 4 Jahre gemacht. 4 Jahre.
Harter Job?
Sagen wir es mal so, in manchen Phasen war es stressig oder anstrengend, aber ansonsten war es eine relativ einfache Geschichte.
Aber eigentlich von außen betrachtet ist es ja eine blöde Rolle. Entweder der Daumen zeigt nach oben, dann darf jemand rein, oder der Daumen zeigt nach unten, dann muss er draußen bleiben.
Das war auch wichtig manchmal, wenn ich jetzt zu viele Leute reinlasse, die zum Beispiel übermäßig viel getrunken haben. Oder dann kann so eine Situation einfach auch kippen. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals zu einem DJ, Sebastian, Seabass, sein Künstlername, mit dem habe ich mich lang und intensiv auseinandergesetzt, welches Publikum wir reinlassen sollten. Und er hat mir dann einfach auch so ein paar Ansichten erklärt und die konnte ich dann auch relativ gut anwenden.
Aber die Betrunkenen, die Sie abgewiesen haben, die haben ja möglicherweise vor der Lokalität dann entsprechend Stress gemacht.
Witzigerweise ganz, ganz selten. Und zwar habe ich es dann so gelöst, dass ich immer respektvoll auch mit solchen Menschen umgegangen bin. Die habe ich dann einfach da behalten an der Tür und habe mit denen gequatscht. Und irgendwann sind sie dann selber gegangen. Und das war dann so meine Rettung.
Eins gehört. SWR 1.